Gnade sei mit euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, dem, der da ist und der da war und der da wiederkommt. Wir hören heute den Osterbericht nach Lukas, und zwar parallel zum Evangelium Lukas 24, 36 bis 45, das, was geschieht, als die Emmausjünger zurück nach Jerusalem gekommen sind. Als sie aber untereinander davon redeten, trat Jesus selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen euch solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Und er sprach zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und wir beten: Du auferstandener Herr, erweise dich als der Lebendige auch in unserer Mitte und öffne uns die Schrift, dass wir sie verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, Nikolai Bucharin, Sowjetführer, der Leiter der blutigen Verfolgung der orthodoxen Kirche 1929-1930, war 1929 in einer großen politischen Versammlung und bewies mit beißender Logik und Spott, dass Christus tot geblieben sei, im Grab verwest, und die Kirche und die Priester, das seien alles Scharlatane. Am Ende tritt ein Priester vor, todesmutig. Einen Satz gestattet ihm Bucharin. Darauf ruft der Mann ins Mikrofon: Christos vos gräse. Christus ist auferstanden. Und vielhundertstimmig schallt der Ostergruß der Christenheit zurück nach alter Gewohnheit: Voistino vos gräse. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig, er ist wirklich auferstanden. Im Jubelruf der österlichen Christenheit hören wir bei dem wirklich auferstanden ein Verb, ein Tätigkeitswort mit: wirken. Wer lebendig ist, der wirkt. Der setzt andere oder anderes in Bewegung. Er ist wirklich. Der Tod, der ist starr und stumm. Jesus aber ist wirklich auferstanden. Und drei dieser Wirkungen unseres auferstandenen Herrn dokumentiert unser Text. Erstens: Der auferstandene Herr bleibt der Gekreuzigte. Unser Geschehen am ersten Ostertag, der um ist in der Nacht, da kommen die Emmaus-Jünger zurück. Abenteuerlicher Nachtweg ohne Taschenlampe und was weiß ich, aber die Freude treibt sie. Und in der Kirchentür der Jerusalemer Kirche, die man heute ja besichtigen kann in Jerusalem, dort passiert es, dass der erste Ostergruß ausgetauscht wird. Die Emmaus-Jünger sagen, der Herr ist auferstanden, er hat uns das Brot gebrochen. Und die, die die Tür aufgemacht haben, die antworten und sagen, ja, er ist wahrhaftig auferstanden und Simon Petrus erschienen. Aber ist das wahr? Ist das wirklich? Freude und Zweifel und Hoffnung und Furcht, die kämpfen in Kopf und Herz der Jünger, wie sie ja manchmal auch in unserem Herzen kämpfen. Und dann steht Jesus in ihrer Mitte. Und die Jünger glauben, das sei ein Wahngebilde, ein Geist. Da sind die uralten Ängste im Herzen am Werk, die umklammern unser altes Wesen, verwirren die Gedanken. Was ist das denn? Ist das wirklich Jesus? Woran erkennt man denn Jesus, den Auferstandenen? Gibt es ein Echtheitsmerkmal seiner Identität? Ja. Bischof Martin von Tours, das ist der Martinstag 11.11., Martin Luthers Vorname und so ist uns bekannt, geteilter Mantel, dem, so berichtet eine Legende immerhin aus dem 4. Jahrhundert, sei nachts eine Lichtgestalt erschienen. Ich bin Christus, dein Heiland. Martin habe gefragt, woran erkenne ich dich? Zeig mir deine Wunden. Und als Antwort hört er, erkenne Martin, wen du siehst. Ich bin der erhöhte Christus, nicht mehr der Geschändete vom Kreuz. Und daraufhin habe Martin von Tours ein Kreuz geschlagen gegen den Spuk und gerufen, ich werde nur an den Christus glauben, wenn er in der Gestalt zu mir kommt, in der er gelitten hat, wenn er die Wundmale des Kreuzes trägt. Und alsbald sei der Spuk verschwunden. Und ich behaupte mal, diese Heiligenlegende aus dem 4. Jahrhundert, die erfasst das Entscheidende. Jesus nimmt seine Nägelmale mit in den neuen österlichen Leib. Alles ist heil, aber die Wundmale, die zeigt er den Jüngern. Was der Sterbende uns erwarb, das will der erhöhte Christus nun austeilen. Heil. Ewiges Heil. Und deswegen lauten auch seine Worte, die ersten, die er an die Jünger spricht, Shalom, Friede sei mit euch. Friede, ein gefülltes Wort, das meint Nähe, das meint Heil, das meint Vergebung, Neuanfang. Am Kreuz ist Friede erworben und den teilt Christus aus. Die Schuldurkunde ist zerrissen. Ein neuer Anfang für jeden bereit. Shalom. Jesus ist wirklich auferstanden. Er wirkt, was Gott uns schenkt, nämlich Frieden. Streicht Schuld aus, vergibt. Himmlischer Shalom. Ein zweiter Predigtschritt. Der Auferstandene erneuert die alte Welt. Die Hände und die Füße und seine durchbohrte Seite, die zeigt Jesus den Jüngern, nicht nur Thomas, sondern auch den Jüngern nach Lukas. Und dann berichtet Lukas, Jesus habe um etwas zu essen beten und vor den Augen seiner Jünger ein Stück Bratfisch verzehrt. Das hat Protest ausgelöst. In der Aufklärungszeit geht es los, 18. bis 19. Jahrhundert. Die haben gesagt, so handfest darf man sich Ostern einfach nicht vorstellen. Das ist ja glatt materialistisch. Jesus ist doch mehr geistig auferstanden. Wirklich? Ein Theologe unserer Zeit, der hat festgehalten, was wir vom Auferstehungsleib Jesu denken und aussagen, das zeigt, was wir am Menschen überhaupt für wesentlich halten. Wir Menschen sind eben nicht nur Geist und Denken, Seele und Empfinden. Wir sind wesentlich auch leiblich. Und wenn du Zahnschmerzen hast, dann weißt du auch, wie das alles zusammengehört, dass kein klarer Gedanke mehr möglich ist. Der Leib bestimmt alles Denken und Empfinden. Leib, das meint in der Bibel oft den ganzen Menschen, Leib, Seele und Geist. So werden wir auferstehen. Der Apostel Paulus hält das fest im ersten Brief an die Korinther, wenn er sagt, das Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Der verwesliche, älter werdende, sterbliche Leib muss die Unverweslichkeit anziehen. Dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Das ist eine Doppelung beim Apostel Paulus da. Klar und eindeutig, leibliche Auferstehung. Auferstehung des ganzen gottgewollten Menschen. Im Glaubensbekenntnis heißt es dann Auferstehung des Fleisches oder des Leibes oder der Toten, egal wie wir es dann genau formulieren. Der Körper ist dabei. Der alte Leib wird neu werden. Und zugleich ist dieser neue Leib Christi ganz anders. Ich ärgere mich, dass ich den Kleinen vorhin korrigiert habe, aber das ist mir wichtig, das kam so ganz automatisch, weil der geht nicht durch Türen, da muss keine Tür sein, sondern Raum und Zeit sind für den auferstandenen Herrn gleichzeitig und nicht mehr bindend. Also die Gesetze unserer Welt, er steht unter ihnen. Und dann ist Jesus, nimmt etwas aus unserer alten Welt in seinen erneuerten Leib hinein. Die alte Welt wird in das Osterleben integriert. Und damit verheißt der Herr Jesus Christus, dass am Ende alles neu werden muss. Uns und alles will er in die Auferstehungswelt hineinholen, in seine erneuerte Welt. Am Ende wird es heißen, siehe, ich mache alles neu. Jahreslosung dieses Jahres, ein wunderbares Wort. Drittens, der Auferstandene gibt seinen Jüngern einen weltweiten Auftrag. Jesus ist wirklich auferstanden, er wirkt. Nicht nur damals, sondern auch heute. Er streckt seine durchbohrten Hände aus, so hat es mal einer gesagt, Johann Christoph Blumhardt, über die Kontinente und durch die Jahrhunderte hin zu allen Menschen. Sein Kreuz ist auch in unseren Alltag, in unsere Welt unübersehbar hineingezeichnet. Das heißt, diese Erneuerung fängt schon an. Immer wenn ich einen Krankenwagen fahren sehe, das Rote Kreuz, denke ich an Ostern. Der Gründer des Roten Kreuzes, Henri Dunant, war Christ. Sein Testament schließt mit dem Satz, ich bin ein Jünger Jesu und sonst nichts. Und er hat als Zeichen der Zuwendung zum Nächsten in seiner Not eine weiße Binde genommen und ein rotes Kreuz darauf gezeichnet und hat dabei an das Blut Christi und an das Kreuz Christi gedacht. Und das hat Kreise gezogen. Das rote Kreuz ist uns vor Augen. Da gibt es das schwarze Kreuz, Menschen, die sich der Strafgefangenen annehmen. Das blaue Kreuz, die sich um Suchtkranke mühen. Das weiße Kreuz, die sexuell Gefährdeten Hilfestellung bieten und in guter Weise christlich Aufklärung leisten. Das grüne Kreuz, das Infektionsgefahren erforscht. Jesu Kreuz in unseren Alltag hineingezeichnet. Ostern, das von der Ewigkeit in unser Leben hineinleuchtet. Hoffnung für alle. Predigtschluss. Zwei Verse nach unserem Text finden sich Worte, die ein Theologe mal als Testament Jesu bezeichnet hat, nämlich: In seinem Namen wird nach Gottes Willen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden. Als das zum ersten Mal gesagt wird, stehen 11 verängstigte Jünger und staunen ihren auferstandenen Herrn an. Und heute staunen wir genauso, nur weil es anders ist. Dass kaum ein Winkel dieser Erde genannt werden kann, wo das Evangelium nicht verkündigt wird, wo die Osterfreude Menschenherzen erfüllt und dort, wo Jesu Jünger verfolgt und zu Märtyrern werden, dort wirkt der Auferstandene oft umso mehr Glauben und Zuversicht. Das Osterevangelium ruft uns zu. Der Herr ist auferstanden und wir geben mit unserem ganzen Leben, Leib, Seele und Geist Antwort. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, er lebt, Jesus wirkt. Schenkt uns sein Heil, tut Gutes auch durch uns. Gelobt sei er in Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.